Herzlich willkommen zum Podcast Die Erdbeere, eine politische Pflanze. Sie hören einen Mitschnitt vom Erdbeertag im Botanischen Garten der Universität Rostock am 22. August 2021. Der Mitschnitt wurde zur Verfügung gestellt von
Sie hören Internetradio Warnow Rostock auf dem Livestream von NB-Radio-Treff 88,0 für ganz Mecklenburg-Vorpommern und darüber hinaus. Verantwortlich ist Burkhard Seidel.
Der Erdbeertag war eine Veranstaltung im Rahmen des Projekts Politische Pflanze. Die Projektleitung liegt bei den Professoren Bernd Overwien und Andreas Eis der Universität Kassel sowie der Diplom-Ingenieurin Maria Hethke vom Tropengewächshaus Witzenhausen. Das Projekt wird gefördert von der Deutschen Bundesstiftung Umwelt. Politische Pflanze, was ist das für ein Begriff? Der Begriff politische Pflanze soll als Wortmarke die Dimension pflanzlicher Vielfalt mit allen Facetten der Nachhaltigkeit in die Öffentlichkeit transportieren. Wir haben die Erdbeere zur politischen Pflanze gemacht. Wir haben sie zur politischen Pflanze gemacht, weil sie in der Gegend um Rostock angebaut wird, weil es eine emotional besetzte und sehr schöne Pflanze und Frucht ist und weil wir daran den gesellschaftlichen Umgang mit Pflanzen, den Schutz, die biologische Vielfalt, Themen wie Handel und Konsum sowie deren Auswirkungen auf Biodiversität und auch deren Auswirkungen auf unsere Gesundheit thematisieren können. Das Thema Erdbeere und Gesundheit steht so auch im Mittelpunkt des folgenden Podcasts. Viel Freude beim Hören wünscht Caroline Retzlaff-Fürst. Sie sind dieser Einladung gefolgt und wir freuen uns sehr, dass wir diese hier im Botanischen Garten durchführen können. Es ist ja im Rahmen des Projekts Politische Pflanze und da haben wir die Erdbeere ausgewählt und hatten heute auch schon andere Diskussionsrunden zum Thema, was macht die Erdbeere eigentlich politisch. Aber Sie sind jetzt hier und haben Interesse an dem Thema Erdbeere und Gesundheit. Und das soll also das Thema unserer Diskussionsrunde sein. Das ist vielleicht etwas, was einem nicht auf Anhieb so einfällt, was denn die Erdbeere mit der Gesundheit zu tun hat, außer dass wir natürlich wissen, dass Obst irgendwie gesund ist und Erdbeeren sehr vitaminreich. Aber da es ja eine Veranstaltung der Universität ist, sind wir ja auf den Spuren der Wissenschaftlichkeit und wollen uns also dem Thema wissenschaftlich nähern, ob man da etwas nachweisen kann, dass Erdbeeren tatsächlich etwas mit Gesundheit zu tun haben. Und insofern freue ich mich sehr, dass ich die drei Herren hier an meiner Seite heute begrüßen kann, dass sie dieser Einladung gefolgt sind, am Sonntagnachmittag hier in den Botanischen Garten zu kommen und die Ergebnisse der Studie oder nicht die Ergebnisse, glaube ich, sondern das Design der Studie oder auch das Zustande kommen, der Studie hiermit zu erläutern. Ich möchte die Herren kurz vorstellen und beginne an meiner Seite hier. Der Herr Dahl ist vielleicht einigen von Ihnen bekannt. Robert Dahl ist der Inhaber des Erdbeerhofs hier. Karls kennen wir alle und die Erdbeeren, die roten Stände begleiten uns ja sozusagen fast übers Jahr. Und Herr Dahl wird uns bestimmt gleich noch erzählen, wie es denn dazu kam, dass diese Studie initiiert wurde. Neben Herrn Dahl sitzt Herr Walter. Herr Professor Walter ist Direktor des Instituts für klinische Chemie und man würde vielleicht nicht erwarten, dass Sie sich mit Erdbeeren beschäftigen. Insofern, Herr Walter, ich habe gelesen, Ihre Forschungsschwerpunkte liegen auch in der Forschung von Folgeerkrankungen, zum Beispiel zum Thema Arteriosklerose, Herzinfarkt, Schlaganfall und da kommen wir dann dem Thema Erdbeere und Gesundheit vielleicht doch ein bisschen näher. Also herzlich willkommen, dass Sie heute hier sind und neben Herrn Walter sitzt Herr Professor Füllen und Herr Professor Füllen ist eigentlich Diplom-Informatiker, habe ich gelesen. Also auch wieder hier die Frage, was beschäftigt ein Diplom-Informatiker am Thema Erdbeere? Er ist Leiter der medizinischen Bioinformatik in der Universitätsmedizin und insofern erhält es sich dann doch wieder ein bisschen. Also herzlich willkommen heute in unserer Diskussionsrunde hier und ich möchte noch Herrn Schramm mit begrüßen. Herr Schramm führt mit mir die Diskussion. Er ist Referendar im Moment, nicht mehr Lehramtsstudierender, sondern er ist im Referendariat Biologie und Chemie und hat diesen Erdbeerpfad hier mit entwickelt, auf den vielleicht einige heute von Ihnen schon gewandelt sind. Und deswegen ist er sozusagen auch der Experte hier in unserer Runde, was den Erdbeerpfad betrifft. Also, das sind erstmal wir als Teilnehmer. Ach, vielleicht kann ich mich noch vorstellen. Mein Name ist Caroline Retzlaff-Fürst. Ich bin die Leiterin der Fachdidaktik Biologie hier an der Universität Rostock. Und meine Intention ist es also, Biologielehrerinnen und Biologielehrer dazu zu befähigen, mit offenen Augen durch die Welt zu gehen und das in ihrem Biologieunterricht mit einzubeziehen. Und natürlich ist Gesundheitserziehung auch eine Aufgabe des Biologieunterrichts in der Schule. Und da haben wir den Bogen dann also auch wieder zur Erdbeere. Und die Erdbeere haben wir deswegen auch als Pflanze ausgewählt, weil sie uns ja irgendwie alle begleitet und doch emotional sehr positiv besetzt ist. Also insofern, ja, bin ich gespannt jetzt auf unsere Diskussionsrunde. Bevor wir aber ganz genau zu dem Thema Erdbeere und Gesundheit kommen, habe ich noch eine übergreifende Frage. Denn eigentlich habe ich ja kurz auch angesprochen, heißt es unser Projekt ja die politische Pflanze und Erdbeeren als politische Pflanze. Ich frage das mal so in Ihre Runde. Haben Sie das gelesen und haben Sie sich da irgendwie vielleicht ein bisschen gewundert bei oder war Ihnen das gleich klar, dass man auch eine Erdbeere politisch sehen könnte?
Ja, zumindest ist es was Gesundheitspolitisches für mich. Und das, wenn man Erdbeeren und anderes Obst und Gemüse, wenn man darauf aufmerksam macht, wie gesund das ist, kann es ja vielleicht auch Effekte haben, dass tatsächlich mehr davon gegessen wird. Und die Effekte von diesen Nahrungsmitteln, die sind jetzt inzwischen seit 20, 30, 40 Jahren bekannt. Und man kann wirklich sehr viele gesunde Jahre dazu gewinnen, wenn man seine Ernährung in dieser Richtung umstellt. Je farbenfroher, desto besser von Obst und Gemüse her. Und gerade die Erdbeere spielt dann schon eine noch ganz besondere Rolle, weil sie ist jetzt in der Alternsforschung aufgetaucht. Da kann man vielleicht senescente Zellen damit angehen. Es sind jedenfalls Untersuchungen mit diesem Stoff Fisetin gemacht worden, den man auch in der Erdbeere gefunden hat. Wie viel da drin ist, da sind wir auch selber am Untersuchen. Das kann auch sehr stark von der Sorte und auch von den Wachstumsbedingungen abhängen. Aber neben dem Fisetin sind auch noch eine Menge anderer von diesen sekundären Pflanzenfarbstoffen drin. Man weiß schon, auch schon für die Erdbeere sehr lange durch 30, 40 Studien, dass da positive Effekte auf Fettstoffwechsel gibt und auf Entzündungsprozesse. Und das ist eigentlich eine tolle Sache.
Wollen wir kurz
dann
noch beim Thema vielleicht was mit Politik zu tun haben? Wir würden darauf gerne später noch zurückkommen, auf den positiven Effekt von Erdbeeren, ohne unverschämt zu wirken zu wollen.
Ja, mir fällt jetzt auch spontan der gesundheitspolitische Aspekt ein, weil gerade im Bereich jetzt der Prävention ist das natürlich ganz wichtig, dass man sich damit beschäftigt. Und Prävention kommt eigentlich in unserem Gesundheitssystem ein bisschen kurz. Ja, also das ist der Gedanke, den ich habe. Und das gibt seit Jahren die Bemühung, so ein Präventionsgesetz auf den Weg zu bringen. Aber insofern ist das schon sehr wichtig, dass man sich mit solchen Dingen beschäftigt. Ja?
Also keine Sorge, ich bleibe auch bei der politischen Wirkung. Aber mir ist das ehrlich gesagt, ich habe darüber kurz gegrübelt, aber mir ist das nicht klar, warum eine Erdbeere eine politische Pflanze sein kann, so als regionale Frucht. Also bei Kaffee und Kakao könnte ich es mir eher vorstellen, bei Erdbeeren gerade so gar nicht. Mikro runter. Geht so besser? Okay.
Okay, wenn da Interesse ist, sich das vielleicht näher anzugucken. Wir haben einen Erdbeerpfad, wo man sich das angucken kann. Nee, es geht beim Projekt ganz, ganz grob auch darüber, dass Erdbeeren ja natürlich nicht nur hier angebaut werden, sondern auch in Spanien, in anderen Regionen und dort die Produktionsbedingungen auch unter den Erntehelfern auch nicht deutlich schlechter sind als bei uns. Insofern ist das Thema Erdbeeren im Winter, im Sommer, brauchen wir Erdbeeren im Winter, hat dann auch eine politische Dimension und darum ging es. Ja, dann erstmal von mir auch herzlich willkommen, dass Sie hier sind. Ich freue mich, dass Sie hier sind. Meine erste Frage, die ich habe, ist an Sie, Herr Dahl. Sie haben jetzt die Studie, die ja jetzt schon angeklungen ist, in Auftrag gegeben. Möchten Sie kurz einmal beschreiben, wie Sie auf die Idee gekommen sind, diese Studie durchführen zu lassen?
Ja, also das war nicht ganz so. Ich wünschte, dass ich könnte das behaupten, dass ich das sozusagen meine Idee gewesen ist, aber das stimmt nicht. Also ich hatte vor der Studie auch keine Ahnung, dass es überhaupt den Stoff Fisetin gibt und dass Erdbeeren viel davon enthalten. Das wusste ich natürlich demzufolge auch nicht. Es war eher so, dass Herr Professor Füllen und ich glaube auch mit Ihnen, Herr Professor Walter, dann irgendwann mal bei mir, also wir hatten dann einen Termin vereinbart oder die Anfrage, ob wir mal darüber sprechen wollen und dann habe ich auch davon erfahren. Ich habe dann nur am Ende Ja dazu gesagt, weil ich es toll fand. Aber das war nicht meine Idee. Ich weiß nicht, müssen wir mal die Frage weitergeben.
Ja, wir sind eigentlich über die Atherosklerose und andere Alterserkrankungen dazugekommen. Und es ist so, dass das sind ja alles Erkrankungen, die im Alter erst auftreten. Und es gibt seit einigen Jahren Befunde, dass in den Erdbeeren bestimmte Substanzen sind, die alte Zellen beeinflussen. Ja? Und haben wir gesagt, das ist eine tolle Idee, das mal zu untersuchen. Und das betrifft im Grunde alle Alterskrankheiten, Atherosklerose, Rheuma, Krebs. Und da spielen bei all diesen Erkrankungen spielen alte oder man sagt auch seneszente Zellen eine ganz wichtige Rolle. Und diese Effekte sind ansatzweise nur untersucht. Man weiß oder man hat eine Ahnung, dass das sehr gut ist. Aber die ganz genauen einzelnen Signalwege kennt man noch nicht. Und das war sozusagen der Aufhänger, den wir hatten. Ich komme ein bisschen mehr von der Atherosklerose. Und Herr Füllen Hat ganz viele Erkrankungen im mathematischen Bioinformatikbereich, wo man also bestimmte Gene sich anschaut und so im ganz, ganz großen Maßstab Signalwege rausfiltern kann und beschäftigt sich aber auch schwerpunktmäßig mit Alterungsprozessen. Und das war der Aufhänger, wie wir dann darauf gekommen sind und dachten, und das Zweite, man hat wenig Präventionsuntersuchungen, wo man wirklich mal gesunden Leuten ein Nahrungsmittel gibt, nicht irgendeine Tablette, sondern wirklich ein Nahrungsmittel. Und diese Studien sind ganz, ganz rar gesät, weil es auch sehr schwierig ist vom Ansatz. Und das wollten wir einfach mal ausprobieren. Ne?
Ja, und das Schöne an Lebensmitteln ist, man kann sich nicht so wirklich vergiften damit, wie man es vielleicht mit pharmazeutischen oder vielleicht auch mit Nahrungsergänzungsmitteln machen könnte. Und man hat da mit den Lebensmitteln halt auch eine Kombination aus den verschiedensten Pflanzenfarbstoffen und Ballaststoffen und alle möglichen Dinge, die in der Pflanze, in der Erdbeere und auch in anderen Früchten und Gemüsen sind. Und wir glauben sehr, dass es diese Kombinationswirkung am Ende ist, dass da viel zusammenkommt. Dass da auch zum Beispiel Quercetin spielt eine große Rolle in der Alternsforschung. Da haben wir tatsächlich jetzt auch schon Daten, das ist in der Erdbeere, haben wir jetzt auch gefunden. Und wir haben auch Quercetin nochmal zusätzlich dann in der Studie in Form von Kapern. Kapern sollen auch sehr viel Quercetin enthalten, das ist sehr, sehr oft gefunden worden. Und die Kombination von Erdbeeren und Kapern wird tatsächlich auch von einigen Studienteilnehmern ausprobiert. Und dann das besonders an der Studie, dass sie das dann in sehr, ziemlich hoher Dosis an einzelnen Tagen machen. Das sind 3 Tage in der Studie, wo eine Gruppe da ziemlich viel davon bekommt. Wir sagen denen natürlich, also überessen sie dich nicht, bevor ihnen schlecht wird und so. Auf und so, aber wir sind sehr interessiert daran, was da möglich ist mit Lebensmitteln, weil die sind so sicher und hoffen, dass wir da einen Weg finden, dass wir auch erhebliche Wirkungen erzielen können. Es ist immer ein Problem, erhebliche Wirkungen in sicherer Weise zu erzielen. Aber vielleicht finden wir da hier in dieser Studie einen recht guten Weg dazu.
Ja, ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, was Herr Füllen angesprochen hat, es gibt ja relativ viele negative Ergebnisse zu Vitaminsupplementierung. Und offenbar ist es was ganz anderes, wenn Sie Vitamin C, Vitamin E oder irgendwas in Tablettenform pressen, da sind die Studien oft leider sehr negativ. Man weiß aber, Vitamine in Obst, Gemüse, das ist sehr, sehr gut. Ist sehr schwer, das rauszufinden, weil sie müssen ja immer dann praktisch die gesamte Nahrung der Leute sich anschauen. Und da denken wir, dass es bei den Erdbeeren ähnlich sein könnte. Wobei man da, der Ansatz war da eigentlich, dass man diese Substanzen, die in Erdbeeren enthalten sind, im Tierversuch zum Beispiel oder in Zellkultur günstige Effekte gezeigt hatten. Ja, aber bei Menschen ist es nicht klar und wir erhoffen uns halt, dass gerade diese Gesamtstruktur, also praktisch diese Stoffe verpackt in dem Gerüst der Erdbeere oder dass das halt einen besseren Effekt macht, als wenn man diese Substanzen in Tablettenform presst. Kein Mensch weiß, was da genau passiert und das wird dann chemisch aufbereitet und das ist im Grunde nicht mehr so ganz das, was in dem Naturprodukt enthalten ist. Und nach allem, was man weiß, sind diese Naturprodukte, ob das jetzt Oliven sind, Obst, Gemüse, immer besser, als wenn man da einzelne Substanzen rausextrahiert. Und man kennt auch diese synergistischen Wirkungen gar nicht. Ja? Also es kann sein, dass man einen guten Stoff hat, der aber gerade deswegen günstig ist, weil er halt zusammen mit 1000 anderen Stoffen sind. Und deswegen ist es vom Ansatz her was ganz anderes, sozusagen diese Naturprodukte zu untersuchen. Ne?
Okay, danke schön. Ich dachte mir immer, es ist wäre quasi egal, woher mein Vitamin C kommt, aber da anscheinend einen Unterschied gibt, ob es jetzt aus der Erdbeere kommt oder aus der Tablette.
Nee, also die Studien gehen ja auch da, man hat ja vor einigen Jahren wirklich auch empfohlen, so Vitamine jetzt auch in Tablettenform, Brause, Pulver zu nehmen, aber man ist da jetzt ein bisschen zurückhaltender geworden. Es gibt wenige Vitamine, vielleicht Vitamin D, Folsäure, wenn man Homozysteinerhöhung hat, aber es gibt wenige Vitamine, wo man wirklich gezeigt hat, so in Tablettenform gepresst, dass die dann auch günstige Effekte haben. In den Naturprodukten immer, ja, aber in Tablettenform sehr, sehr schwierig. Manche Studien haben sogar gegenteilige Effekte gezeigt, ja.
Ja, in Naturprodukten auch nicht immer, denke ich mal. Da gibt es auch einige Studien, wo die halt nichts zeigen können, was an unterschiedlichen Dingen liegen kann. Zum Beispiel eben halt, es ist ein Nachteil einer Lebensmittelstudie. Wir wissen natürlich nicht ganz genau, was jetzt in den Lebensmitteln drin ist. Wir machen zwar jetzt ein paar, wir haben also Erdbeerproben jetzt, die wir sammeln, die wir zum Teil auch schon auswerten, wo wir uns anschauen, was sind da an Pflanzenfarbstoffen genau drin. Aber es wird sich auch von Woche zu Woche ändern und wahrscheinlich und von Erdbeersorte zu Erdbeersorte. Also in gewisser Weise ist es ein Nachteil. Man weiß nicht ganz genau, was da abläuft. Herr Pohl?
Weil wir sind jetzt eigentlich ja schon mittendrin. Ich glaube, ich würde gerne noch mal einen ganz kleinen Schritt zurückgehen. Und vielen von uns ist vielleicht gar nicht klar, was tun Sie da eigentlich? Würde ich erstmal Herrn Dahl noch mal fragen, wie sind Sie jetzt mit dieser Zusammenarbeit, wie hat sich das entwickelt? Sind Sie zufrieden? Was sollen Sie jetzt sagen? Ne? Und dann habe ich die weitere Frage, ob Sie uns bitte mal kurz vorstellen könnten, so ganz kurz so ein Studiendesign, dass wir alle mitdenken können, was die Teilnehmerinnen und Teilnehmer denn ja jetzt eigentlich machen.
Ja, also wir hatten ja schon vereinbart, also ich wusste vorher natürlich, was auf uns zukommt, also dass wir da eine Menge Erdbeeren bei loswerden bei so einer Studie, weil viele Probanden ja täglich jetzt Erdbeeren essen. Und aber die Art und Weise, wie das, also das war das zweite Mal in meiner Laufzeit sozusagen als Unternehmer, wenn man so will, dass ich hier mit der Universität zusammen etwas erforsche. Das andere ist schon 15 Jahre her, das war mal mit einer Professor Gabriele Berg hier in Rostock, da ging es um ein biologisches Pflanzenschutzmittel für eine Wurzelkrankheit, Verticillium in Erdbeeren. Das war auch hochinteressant. Und da konnte ich mir schon in etwa sowas also vorstellen und das ist auch genauso, hat sich das auch beweist. Also es wurde also alles präzise und perfekt vorbereitet hier und wir haben genaueste Anweisungen gekriegt, auch wie wir die Probanden zu suchen haben und so weiter. Also das war schon oder ist auch ganz großartig. Und allerdings gibt es jetzt, wir hatten ja eben ganz kurz schon mal vor der Runde hier darüber gesprochen, dass wir nämlich zum Beispiel jetzt gerade seit ein paar Tagen oder sagen wir Wochen jetzt inzwischen so eine kleine Erdbeerkrise haben, mit der wir vorher nicht gerechnet haben. Also wir haben gerade so ein Tief, das sollte eigentlich anders sein. Wir hatten die Erdbeer, unsere Planung extra so gemacht, dass wir eigentlich versuchen, möglichst gleichbleibend natürlich Erdbeeren auch zu ernten. Jetzt ist es aber so, dass es ein bisschen zu kalt war und so weiter, so dass die jetzt dran sein sollten, eben jetzt erst so. Also heute, morgen, übermorgen geht es allmählich wieder bergauf mit diesen Sorten. Aber wir hatten jetzt eine kleine Erdbeerkrise und das war natürlich dann Unruhe in dem Versuch, weil die Probanden mussten ja trotzdem irgendwie weiter mit Erdbeeren versorgt werden. Ne? Insofern, und
zukaufen
aber,
ging nicht, ne?
Zukaufen geht nicht. Ne?
Ja, vielleicht können Sie jetzt noch mal kurz was zum Design der Studie sagen.
Also es gibt, Ernährungsstudien sind wirklich schwierig, wobei wir beide jetzt wir machen solche Studien nicht täglich. Das ist für uns auch, ich will nicht sagen absolutes Neuland, aber es ist schon eine relativ große Angelegenheit, weil man wirklich alles verblinden muss. Sie dürfen nicht wissen, in welchen Gruppen sind diese Probanden, insbesondere die Leute, die Studie dann auswerten. Das ist ganz wichtig, damit wir natürlich wirklich völlig unvoreingenommen die Ergebnisse dann auch auswerten. Also es gibt unterschiedliche Gruppen. Man kann grob sagen drei Gruppen, sozusagen eine Kontrollgruppe in Anführungszeichen, die relativ wenig Erdbeeren isst, dann eine Gruppe, die deutlich mehr Erdbeeren isst und sozusagen die dritte Gruppe, das ist die Hochdosisgruppe, die wirklich an einzelnen Tagen eine ganz große Menge an Erdbeeren zu sich nimmt und dann auch noch kombiniert mit anderen Stoffen, die ähnlich wirken, wie zum Beispiel Kapern. Ja, und getrocknete Erdbeeren zusätzlich, weil man sonst gar nicht auf diese Mengen kommt, die voraussichtlich günstig wirken. Ja, wobei es durchaus auch sein kann, dass geringere Mengen da einen Effekt haben, das wissen wir aber nicht. Also da, das ist so ein bisschen wirklich Neuland. Wir müssen einfach gucken, was jetzt bei diesen Gruppen rauskommt. Dafür muss man natürlich auch eine gewisse Mindestzahl an Leuten haben. Das ist statistisch dann alles vorgegeben, wie viele Leute man braucht. Und da sind wir eigentlich schon so am unteren Limit. 200 Leute oder 180, aber das ist natürlich logistisch auch schon sehr, sehr herausfordernd, ja. Wir haben ja freundlicherweise die Erdbeeren von Herrn Dahl zur Verfügung gestellt bekommen und das ist wirklich richtig eine große Angelegenheit. Auch seine Erdbeerverkäufer, die müssen natürlich dann auch immer gucken, dass diese Erdbeeren verfügbar sind mit Gutscheinen. Also das ist wirklich sehr, sehr umfangreich. Ne? Also ganz vielen Dank auch nochmal Herrn Dahl dafür. Das ist wirklich, wirklich toll. Ne?
Ja, vielleicht an der Stelle, das ist tatsächlich eine Unterstützung der Studie, die wir von Herrn Dahl bekommen. Das ist keine Auftragsforschung. Insofern sind wir also auch frei, jetzt das Design halt genau so aufzuschreiben und so weiter. Und bei dem Design ist natürlich auch ein Punkt, die Leute wissen, dass sie Erdbeeren essen. Das kann dann auch noch mal Effekte haben. Da können einfach kleine Früchte jetzt künstlich herstellen, die genauso aussehen, genauso schmecken. Na, aber abgesehen davon halt, ist es alles komplett verblindet. Und wir erwarten uns halt die Gesundheitseffekte in Biomarkern im Blut. Deshalb, die Leute müssen eine Menge Blut lassen, sozusagen Blut verehrt werden. Und dass die Analysen werden dann ab Oktober laufen. Das kann noch länger dauern. Da gibt es verschiedensten Biomarker, die wir uns anschauen werden. Wir haben da auch Kooperationen. Das ist also insgesamt sind da 30, 40 Leute mit beschäftigt am Ende. Naja, okay. Die alle entweder das Blut abnehmen oder dann das Blut aufbereiten. Und dann jetzt ein Kooperationspartner auch. Da haben wir einige gefunden, die auch sehr interessiert sind. Und das Wichtigste sind eigentlich dann die Teilnehmer. Wir sind wirklich glücklich mit Teilnehmern. Und fast alle, eigentlich alle sind wirklich bemüht, es genauso zu machen, wie wir es ihnen sagen. Da bin ich also, kann ich auch noch mal sagen, das hatte ich auch schon mal bei der TV-Event gesagt. Also wir sind sehr zufrieden mit unseren Teilnehmern. Die machen, was wir ihnen sagen. Das ist nicht selbstverständlich.
Mich würde doch interessieren, wie machen Sie den Alterungsprozess dann messbar? Also gucken Sie sich, also mich würde zumindest interessieren, gucken Sie sich bestimmte Proteine an in den Zellen, ob die vorhanden sind oder nicht? Oder was untersuchen Sie dort, um das überhaupt greifbar zu machen, diesen Wert?
Ja, zum Beispiel Proteine im Blut werden untersucht. Da gibt es Möglichkeiten, das zu machen. Wir schauen uns auch Fettstoffwechsel an. Ich hatte ja auch eingangs erwähnt, Fettstoffwechsel wird beeinflusst. Und auch da schauen wir uns was an. Und wir haben insgesamt schon eine Riesenmenge an Ideen. Einiges werden wir dann gleich sofort machen, anderes dann auch abhängig von den ersten Ergebnissen.
Genau, das sind also eine Vielzahl von Markern, von ganz allgemeinen Allerweltsmarkern wie Cholesterin, aber auch ganz spezielle Altersmarker, die indirekt die alternden Zellen widerspiegeln, die man im Blut halt auch messen kann. Ja? Es geht so in Richtung Entzündung, aber auch ganz viele andere Marker und sehr breit angelegt, weil wir halt nicht ganz genau wissen, welche Signalwege zu erwarten sind. Wir haben zwar eine Vorstellung, aber wir wissen nicht ganz genau, welche das sind. Und wir wollen natürlich auch offen sein, um benachbarte Signalwege auch zu erkennen. Aber wir haben nicht die alternde Zelle im Gewebe. Wir haben halt das Blut und müssen halt damit leben, dass man dann bestimmte Dinge auch nur indirekt messen kann. Ja? Aber es sind sehr viele Marker, wir wollen gar nicht so ganz im Detail alles jetzt erzählen, aber es geht halt in Richtung alternde Zelle, sondert bestimmte Stoffe ab, Entzündungsmediatoren, können aber auch dann den Stoffwechsel an sich indirekt günstig oder auch negativ beeinflussen. Ne? Das müssen wir gucken. Aber es wird sehr viel aufbewahrt, wir messen sehr viel und wir heben dann auch noch Proben auf, wenn man also in eine bestimmte Richtung dann gegangen ist und sieht, aha, das ist dieser Pathway, dass man dann auch noch Rückstellproben hat und später dann guckt, dass man da noch mehr in die Tiefe geht. Ne?
Mich würde noch interessieren, in welcher Alterszusammensetzung denn Ihre Probanden sind, weil ich glaube, das ist ja auch noch sicher ein Faktor, den man nicht unterschätzen darf.
Ja, wir hatten jetzt, glaube ich, Leute zwischen 50 und 80 Jahren. 50 bis 80 und die muss natürlich auch einen Erdbeerstand in der Nähe haben und noch ein paar weitere Bedingungen und da hatten wir dann am Ende tatsächlich genau so diese 180 zusammenbekommen und
wir hatten die Idee, wenn man ganz junge Leute nimmt, also die ganz fit sind, so die 30-Jährigen, dass die einfach noch zu wenige, man spricht seneszente oder alte Zellen haben und vielleicht kann man auch fragen, es geht dann ja auch in die Richtung, warum altert man und warum ist das so? Das weiß man nicht genau, aber es könnte auch was mit Tumorschutz zu tun haben, dass die Zellen einfach dann sich nicht mehr teilen. Und da gibt es aber negative Effekte. Und bei ganz jungen Leuten ist halt unsere Vorstellung, dass diese negativen Effekte noch nicht so da sind. Ne? Also man will natürlich gerade, wenn man jetzt da relativ am Anfang ist, erstmal die Extreme sozusagen nehmen. Und natürlich sind das auch die Personen, die vermutlich am meisten dann profitieren würden. Ja? Wobei solche, wenn man ganz langfristig sieht, natürlich das lebenslang eigentlich dann möglicherweise Konsequenzen hat.
Mich hat noch interessiert, Sie müssen einen Erdbeerstand in der Nähe haben. Bekommen die dann einen Freifahrtschein von Ihrem Erdbeerhof, dass Sie sich holen können, was Sie wollen? Oder?
Ja, ganz so nicht. Ich glaube, ich weiß nicht, ob wir die Sache noch ganz unter Kontrolle haben, aber wir haben das, glaube ich, mit so Erdbeertalern oder wie Gutscheine. Gutscheine wurden produziert, die wurden dann in entsprechender Menge an die Probanden ausgegeben und mit denen konnten die sich dann versorgen. Oder auch immer noch, also es läuft ja noch.
Die unglücklichen Leute in der Kontrollgruppe, die teilnehmen wollten.
Ja, die mit den Kapern, das ist natürlich Geschmackssache. Ne? Also ich wäre mehr für die Erdbeergruppe gewesen, aber...
Aber wir haben auch viele, auch die Teilnehmer in der Gruppe mit Kapern, die sind, die machen gut mit, kann ich sagen. Und die Kontrollgruppe, die bekommt dann zum Schluss als Belohnung ganz nach dem Ende der Studie noch, glaube ich, 3 Erdbeertaler. Dann können sie nochmal sozusagen ein bisschen Schelme bekommen, weil sie dürfen nur einmal die Woche Erdbeeren essen, damit sie halt auch als Kontrollgruppe fungieren können. Da sonst sehen wir am Ende keine Unterschiede.
Sie haben jetzt einmal schon als Inhaltsstoff, auf den man guckt, Fisetin genannt. Gibt es noch eher weniger?
Es wurde gefunden und wir suchen jetzt auch danach. Aber wie gesagt, am Ende ist es wichtig, was da insgesamt drin ist.
Okay.
Das sollten wir einfach auch nochmal betonen. Und wir sind dabei, jetzt das tatsächlich genauer zu analysieren.
Wir haben ja vorhin schon gelernt, dass wir also lieber zu den frischen Erdbeeren anstatt zu den Tabletten in allen möglichen Formen greifen sollen. Und ich finde, wenn wir damit nach Hause gehen, haben wir heute auch schon mal viel gelernt. Aber trotzdem erstmal an Sie die Frage, vielleicht auch als persönliche Erfahrung, kann übermäßiger Erdbeerverzehr denn ungesund sein?
Weiß ich nicht genau. Ich glaube nicht. Also ich hab ja schon immer viele Erdbeeren gegessen, natürlich, also naturgemäß. Aber seitdem ich von dieser Möglichkeit weiß, dass das vielleicht irgendwie den Alterungsprozess positiv beeinflusst, habe ich viel mehr Erdbeeren gegessen als sonst. Das ist echt so. Das ist also, weil einfach so, auch wenn das Studienergebnis noch nicht da ist, aber die Hoffnung ist ja schon mal da. Und ja, also ich habe noch keine negativen Auswirkungen an mir feststellen können. Und ich habe mindestens, glaube ich, so viel wie die Versuchsgruppe gegessen. Also die am meisten ist.
Ja, wie ich schon sagte, vergiften kann man sich mit Lebensmitteln eigentlich nicht. Obwohl es natürlich theoretisch möglich ist. Ich kann so viel Wasser trinken, dass ich auch daran sterbe, dass ich zu viel Wasser getrunken habe. Der einzige Punkt bei Erdbeeren, natürlich muss man aufpassen, dass die Leute keine Erdbeerallergie haben. Es gibt also ein paar, die Allergien haben. Wir haben auch sofort gefragt, haben sie da Allergieprobleme? Und die haben wir natürlich nicht genommen. Denn solche Fälle wollen wir eben halt nicht haben. Nicht, dass wir am Ende dann noch einen Notarzt rufen müssen. Aber wie gesagt, Erdbeerallergie, das kann ein Problem sein. Aber sonst ist eigentlich aus der ganzen Literatur jetzt nichts bekannt. Und tatsächlich werden Erdbeeren, obwohl sie auch relativ viel Zucker enthalten, auch bei Leuten mit Übergewicht als Therapiemöglichkeit getestet und auch eingesetzt. Also offenbar sind die Polyphenole in ihrer Wirkung so überwältigend positiv, dass man da jetzt nicht diese Probleme hat mit dem Zuckergehalt. Das ist sehr interessant. Es gibt inzwischen einige Studien dazu.
Ja, wir haben vorsichtshalber natürlich manifeste Diabetiker ausgeschlossen, weil wir halt nicht ganz sicher sind, wenn man jetzt da wirklich eine große Menge. Aber der Zucker, der in Früchten enthalten ist, auch in Erdbeeren, wird ganz anders absorbiert. Das flutet sehr viel langsamer an. Und deswegen ist nach allem, was man weiß, das eigentlich recht gut verträglich. Ich will nicht ausschließen, wenn man jetzt wirklich ein insulinabhängiger Diabetiker, da muss man natürlich gucken, ne? Aber das und die Erdbeerallergie, die aber zum Glück sehr selten ist. Das sind schon, wir müssen natürlich auch gucken, wir haben das ja auch durch die Ethikkommission dann abklären lassen, dass man solche Dinge dann wirklich vorsichtshalber ausschließt. Ne? Ist aber eigentlich bislang nichts aufgetreten in diese Richtung.
Ja. Haben Sie im Vorfeld mal kontrolliert, also unterscheiden sich unterschiedliche Sorten von Erdbeeren in ihrem Gesundheitsgrad? Ist das mehr oder minder egal?
Ja, man weiß fast gar nichts darüber. Also meistens wird auch nicht gesagt, wenn gesagt wird, da ist jetzt in der Erdbeer Fisetin gefunden worden oder Quercetin oder ähnliches, was für eine Erdbeersorte das war. Das wird leider dann nicht geklärt. Und was man ganz sicher weiß, ist Pelargonidin ist drin, weil das macht die rote Farbe. Also da, wenn die Farbe, sonst wäre die Erdbeer nicht rot, sagen wir es mal so, platt gesagt. Aber sonst, man weiß ja sehr, sehr wenig darüber. Und das ist auch etwas, was wir da jetzt angehen wollen. Wir haben eine Kooperation jetzt auch mit dem Institut für Pharmakologie und Toxikologie gestartet. Die haben Massenspektrometer, also Geräte dafür. Und da wird tatsächlich jetzt, versuchen wir immer mehr rauszubekommen, was in verschiedenen Sorten da genau drin ist. Und ja, bisher wirklich, es ist fast nichts da bisher bekannt.
Ja, erstmal vielen Dank an Sie, dass Sie hier alle noch ausharren. Wir sind ja leider so ein bisschen in so eine Regenhusche jetzt gekommen. Und vielen Dank an Herrn Götze, dass er uns gleich mit Schirm so vorausschauend versorgt hat. Wir haben noch ein paar interessante Fragen. Wenn Sie noch durchhalten, würden wir gerne noch einen Moment weitermachen. Ich sehe, nicken ja wunderbar. Und Sie halten auch noch durch. Sie sind auch noch nicht so durchgerannt. So wunderbar. Okay. Ich möchte gerne noch mal bei den Sorten bleiben. Welche haben wir denn verwendet eigentlich?
Ja, wir forschen ja permanent an neuen Sorten, aber es haben sich so im Laufe der letzten Jahre eigentlich der letzten 3-4 Jahre jetzt insbesondere einige Sorten herauskristallisiert, die besonders aromatisch sind. Das ist ja unser Hauptwunsch natürlich, dass Erdbeeren sehr nach Erdbeeren schmecken. Und das ist wirklich leider selten. Also es gibt viele Sorten, die nicht besonders gut schmecken oder nur sehr flach.
Wir haben ja wie viel hier im Garten angebaut, Nick? Ja, über 20 Sorten, ja. Und wir haben die auch immer probiert und es sind nicht alle gleich
es ist gut. Es gibt so ein paar Sorten, die wirklich sehr, sehr gut schmecken und möglicherweise sind die dann ja auch besonders gesund, wenn ich das so richtig interpretiere, wegen der Geschmacksstoffe. Also Flair ist eine Sorte ganz früh am Anfang, die wir sehr lieben. Dann kommt eine Sorte, die heißt Magnum. Die ist noch relativ neu, aber auch extrem aromatisch. Sonata ist schon eine ältere Sorte, die auch viele kennen, die aber immer noch sehr, sehr gut punktet. Und dann seit einigen Jahren, die auch total beliebt ist, das war jetzt auch die Sorte der letzten Wochen, Malvina. Das ist so eine dunkle Sorte, sehr, sehr aromatisch. Und jetzt ist die Malvina-Ernte beendet und jetzt kommen wir in so eine Phase von remontierenden, also immer tragenden Sorten und eine davon heißt zum Beispiel Furore. Die ist okay. Also ich, okay, die es ist jetzt noch nicht die Spitze vom Eisberg, aber sie...
Wir haben auch jede Woche Erdbeeren eingesammelt bei uns. Aus Studiensicht hätte es natürlich Vorteil, eine Sorte über die ganze, aber da hat Herr Dahl, mir war das auch nicht so klar, dass also die Sorten wirklich wechseln. Wobei im Nachhinein war es mir schon klar, weil man ja auch am Erdbeerstand dann unterschiedliche Sorten dann bekommt. Aber das versuchen wir zu kontrollieren. Aber immerhin haben alle Leute gleichmäßig das geändert dann.
Ja, und vermutlich auch, wenn man bei einer Sorte dann zu unterschiedlichen Monaten misst, also oder auch je nach Wetterbedingungen, es wird sich auch wieder vieles ändern, weil viele von diesen Farbstoffen werden auch zum Beispiel gebildet, um Insekten abzuwehren. So heißt es jedenfalls in der Literatur. Mhm. Und deshalb, das ist wirklich sehr variabel und können, und ich glaube, wir müssten tatsächlich sehr, sehr viele Erdbeeren messen, durchmessen, um dann einen guten Überblick zu gewinnen. Genau. Und deshalb uns interessiert am Ende vor allem eben der Gesundheitseffekt, der kumulative, weil die dann ja in den Gruppen mit viel Erdbeeren über einen sehr echt langen Zeitraum viele Erdbeeren gegessen haben. Und das ist auch ein längerer Zeitraum als in den Studien, die bisher gemacht worden sind. Da war es in der Regel ein Monat und wir machen dann März 2 Monate. Und dazu kommen dann halt auch diese getrockneten Erdbeeren bei einigen und die Kapern. Aber wir werden es sehen. Ja. Es ist halt wirklich jetzt erstmal offen, was bei rauskommt. Es kann auch sein, dass wir aus welchen Gründen noch immer wenig oder gar nichts finden. Wir wissen es nicht.
Das heißt, es gibt also tatsächlich auch andere Studien schon, in denen diese Erdbeeren noch untersucht wurden. Sie das aber jetzt sozusagen noch länger machen unter noch wirklich super kontrollierten Bedingungen. Und wir dürfen gespannt sein auf die Ergebnisse, die es dann gibt. Und was denken Sie, wann kriegen wir davon etwas zu hören?
Ja, wahrscheinlich im nächsten Jahr.
Ja.
Also die ersten Auswertungen finden schon im Oktober statt. Aber viele der Biomarkt, das dauert, bis man die gemessen hat.
Ja,
ich habe eine Studie, ist gerade veröffentlicht worden, die wurde im Zeitraum 2010 bis 2013 durchgeführt. Aber so lange waren wir nicht warten auf die Ergebnisse.
Wenn ich das jetzt richtig sozusagen die ganze Zeit mitverfolgt habe, dann ist zu vermuten, dass man schon eine ganze Menge Erdbeeren ja essen muss, um dann tatsächlich zu diesem Effekt auch zu kommen. Und ich finde, das ist ja eher was Positives. Das heißt, Herr Dahl hat auch in nächster Zeit genug Abnehmer für die Erdbeeren. Aber Herr Dahl, damit komme ich einmal ein bisschen doch nochmal auf unsere Überschrift mit der politischen Pflanze wieder. Haben Sie überhaupt genug Arbeitskräfte, um diese ganzen Erdbeeren anzubauen und auch ernten zu können vor allem?
Ja, das auf jeden Fall. Also neben dem biologischen Anbau, der, sagen wir mal so, wegweisend in der Zukunft ist, ist die Arbeitskräftesituation so das zweite große Thema, was uns also am meisten in Atem hält. Und wir haben ja schon seit vielen, man kann jetzt wirklich inzwischen fast Jahrzehnten sagen, immer Erdbeerpflücker, Erntehelfer aus Polen in erster Linie gehabt. In Polen ist ja im Grunde, kann man sagen, glücklicherweise auch über viele Jahre dann die wirtschaftliche Entwicklung so gewesen, dass eben von dort fast niemand mehr Erdbeeren pflücken muss. Ich muss es wirklich so sagen, weil niemand, der bei uns Erdbeeren pflückt, kommt zum Erdbeerenpflücken, weil er das so sehr liebt, Erdbeeren zu pflücken, sondern nur, um Geld zu verdienen. Das ist der Antrieb dafür. Und wir haben dann das Glück gehabt vor 13 Jahren, dass wir da eine enge Verbindung zur Universität in Kiew wiederum geknüpft haben in der Ukraine. Und seitdem von Jahr zu Jahr mehr haben wir ukrainische Studenten bei uns als Erntehelfer, deren Antrieb wiederum ist auch Geld. Also die kommen hierher, um Geld zu verdienen und das ist für die momentan sehr rentabel, weil der Durchschnittslohn in der Ukraine sehr, sehr niedrig ist und wenn die dann hier 2 Monate arbeiten und dann 7.000 oder 8.000 Euro verdient haben und nach Hause fahren, dann sind die halt sehr zufrieden damit. Aber auch dort, wenn man die ukrainischen Studenten bei der Arbeit beobachtet, die sind unheimlich emsig und fleißig. Und wenn ich mir vorstelle, dass solche Leute dann nach Hause gehen und in diesem, mit diesem Fleiß und dieser Emsigkeit auch ihr eigenes Land eigentlich dort auch zu mehr Wohlstand entwickeln, dann ist das also abzusehen, dass das auch vielleicht in 10 Jahren nicht mehr so sein wird. Und genau das bringt uns dann dazu auch natürlich, also das ist für uns so fast eine existenzielle Situation, ja, in der wir, oder bedrohliche Situation, in der wir da stecken. Und das Einzige, was hilft, ist, das Ernten also zu effektiver zu machen. Also wir haben dann irgendwann angefangen, die Erdbeeren auf Dämme zu setzen, damit man die schneller pflücken kann. Dann haben wir gesagt, okay, die Erdbeeren dürfen nicht mehr 3 oder 4 Jahre alt werden, weil dann werden die Früchte immer kleiner, sondern möglichst nur noch einjährig. Also früher, dann ging es von anfangs 4 Jahren auf 3 Jahre, dann auf 2 Jahre. Das fanden wir schon ganz verrückt, dass man nur noch 2 Jahre jetzt erntet. Und jetzt sind wir wirklich seit 2 Jahren schon nur noch bei einer Ernte. Weil im ersten Jahr, wer von Ihnen Erdbeeren im Garten hat, weiß, im ersten Jahr, da sind die schön dick. Nicht so viele pro Pflanze, aber dick. Dann lassen die sich super abpflücken, und wenn dann 50 Stück gepflückt sind, ist eine Kiloschale voll. Wenn die klein sind, braucht man 80 oder 90. Und all diese Dinge haben dazu geführt, dass wir also die Anbaumethoden eigentlich immer weiter verändern und jetzt in diesem Jahr zum allerersten Mal auch in Stellagen anbauen, also in 1,30 Meter Höhe in Rinnen, sodass man eben stehen pflücken kann, und dann könnten wir alle hier, wie wir hier sitzen, auch wieder Erdbeeren pflücken auf eine recht bequeme Art. Und ich prophezei jetzt mal, dass es wahrscheinlich uns sogar gelingen wird, in wenigen Jahren schon auch wieder Studenten dann hier aus der Region bei uns haben, weil das so gut geht, das Erdbeeren pflücken, und so bequem ist und man da so viel verdienen kann, dass wir eben dann auch wieder Leute finden, ohne eben darauf angewiesen zu sein, aus Osteuropa zum Beispiel Leute haben zu müssen. Und daran müssen wir arbeiten, und entweder wir schaffen das oder es wird irgendwann keine Erdbeeren mehr geben regional in 10 oder 20 Jahren.
Also ich denke, das ist dann auch wirklich eine attraktive Arbeit, ja, als Studierender, und meine Lehramtsstudierenden, die werde ich auf jeden Fall alle zu Ihnen schicken, und dann werden wir da gemeinsam sozusagen auch an den Naturobjekten arbeiten. Aber könnte man an Erdbeeren, das frage ich jetzt mal aus rein persönlichem Interesse, auch mit dem Computer, rein mechanisch irgendwie, mit irgendwelchen Robotern irgendwann mal ernten? Da gibt es ja auch nur so die ein oder anderen Versuche in der Landwirtschaft.
Ja, also wenn man bei YouTube, das meiste ist, sagen wir mal, auf Englisch solche Filme, aber wenn man Strawberry und Robotik oder Robot eingibt, dann findet man also massenhaft Filme aus Japan, USA, aber auch aus England. Wir sind seit einem Jahr dabei. Also wir mussten erst mit dieser Stellagenkultur anfangen, weil also effektive Roboter können nur in dieser Stellage arbeiten, weil dort die Erdbeeren also frei hängend wachsen, ohne dass sie auf der Erde liegen, keinen Bodenkontakt haben, sodass man die relativ leicht abpflücken kann. Und da sind wir mit einer Tochterfirma von Volkswagen, die heißen IAV, die sind jetzt seit einem Jahr hier bei uns auf dem Erdbeerhof, und es gibt auch einen Prototyp inzwischen schon von einem Roboter, und so alle 4 Wochen haben wir da ein Meeting dazu und gucken dann auch immer, was der Roboter so macht. Aber der ist noch sehr langsam, und manchmal nimmt er dann aus Versehen auch eine grüne Erdbeere oder eine halbrote oder eine, die ein bisschen faul ist, und dann legt er die auch nicht richtig vorsichtig ab, finde ich. Und also der braucht noch ein bisschen, das dauert noch ein bisschen, ehe das richtig rund läuft. Aber ein paar Jahre, glaube ich, haben wir auch noch.
Genau, ein paar Jahre hörte sich ja so an. Und mit KI ist ja dann eine ganze Menge nachher möglich, ne? Also so vom Erkennen her zumindest der passenden Erdbeeren. Jetzt möchte ich nochmal ganz kurz den Bogen wieder zum Thema Erdbeeren und Gesundheit spannen. Und meine Frage, ich habe vorhin das schon mal so ganz kurz nebenbei ein bisschen mit einem zwinkernden Auge angesprochen. Wir wissen ja alle, bei Karls heißt es ja auch Karls Erlebnisdorf. Und meine Frage war, ob es dann demnächst ein Erdbeerspa gibt.
Ja, das fand ich super, die Frage. Also die Idee, die merke ich mir auf jeden Fall. Also ich finde sie gut.
Okay, also da gibt es noch keine konkreten Pläne.
Nee, noch nicht. Wir haben eine Erdbeer-Gesichtscreme inzwischen. Inwieweit die allerdings dazu beiträgt, jung auszusehen, das weiß ich nicht.
Ja, wir haben ja tatsächlich so gute Probanden, dass viele bereit waren, Hautstanzen abzugeben. An der Stelle kann ich das jetzt einflechten. Und da schauen wir uns tatsächlich dann Effekte an, diesen Hautstanzen, und vielleicht gibt es irgendwie Kosmetik von innen auch. Wir werden sehen. Das ist aber auch ein sehr interessantes Thema.
Sie sagen, Sie untersuchen ja auch noch den Effekt von den Erdbeeren. Wenn man herausfindet, welche Substanzen es denn sind, gibt es dann irgendwelche Ziele, vielleicht auch Erdbeeren zu züchten, die ganz besonders gesund sind für den Verbraucher?
Also wir müssen natürlich ein bisschen bremsen aus wissenschaftlicher Sicht. Herr Dahl, das war das Erste, was Herr Dahl gesagt hat, man müsste dann sofort, also natürlich, irgendwann mal vielleicht, aber das ist sozusagen der 4., 5. Schritt vor dem 1. oder 2. Also wir müssen gucken, vorsichtig sein, aber manchmal gehen Dinge ja auch schneller, als man denkt, also Ja, aber es ist schon, was Herr Füllen sagt, dass man, also ist Ihnen ja auch bewusst, so Leute, die sich gesund ernähren, sehen auch oft dann gesünder aus. Das ist schon, das ist sogar bekannt, das ist auch untersucht, ja. Und da kann man wirklich gucken, ob es da wirklich messbare Effekte gibt. Und die Probanden, die wir haben, oder auch andere, sind wirklich sehr aufgeschlossen und sehr interessiert an solchen Fragen, ja. Und dadurch kriegt man die auch für andere Dinge. Wenn man dann sieht, oh, ihr Cholesterin ist ein bisschen hoch oder ihr Vitamin D ist zu niedrig, dann kommt man da auf diese Dinge und da ist ja leider in der Medizin, dass viele so ein bisschen das Vertrauen verloren haben. Manche haben auch gar keinen Hausarzt mehr und man kann die Leute auch dadurch so ein bisschen einfangen. Ja,
ja, ich meine, Wissenschaft ist ja immer etwas Allmähliches. Ne? Man lernt immer mehr neu dazu und wir machen jetzt die erste Studie, wo wir auch, denke ich mal, mit ziemlich viel, 880 Leuten, auch sehr solide Ergebnisse erwarten und da kann man sehr viel drauf aufbauen. Na, man kann sich tatsächlich dann auch die unterschiedlichen Sorten anschauen, man kann unterschiedliche Dosierungen in Anführungsstrichen sich anschauen, auch die Wirkung von getrockneten Erdbeeren versus frische Erdbeeren. Also es gibt unendlich viele Fragestellungen und man kommt dann immer näher dran halt und vor allen Dingen, man hat dann auch halt Biomarker, man schaut sich bei den Leuten auch schon am Anfang an, Wie sieht das aus mit zum Beispiel Entzündungsprozessen im Blut, sodass man dann vielleicht dann in der Lage ist, tatsächlich zu sagen, hier aufgrund dieses oder jenes Blutbildes können wir diese oder jene Erdbeerkur in Anführungsstrichen vorschlagen.
Ja, vielen Dank. Ich denke, damit haben wir doch nochmal einen ganz guten Bogen geschlagen, ne, und auch nochmal ein bisschen zurückgerudert, wieder auf die Wissenschaftlichkeit nochmal verwiesen, dass wir da also wirklich genau abwarten müssen, wie die Ergebnisse sind. Aber das, was wir, glaube ich, zusammenfassend sagen können, Sie haben es ja mehrfach gesagt, Professor Walter, also Lebensmittel sind eigentlich erstmal gesund. Und die Erdbeere ist nun gerade ein sehr schönes Lebensmittel, um vielleicht diese Gesundheit von innen und von außen zu unterstützen. Und jetzt sagt das Wetter auch, stopp Leute, wir wollen jetzt nach Hause gehen. Und insofern denke ich, haben wir eine schöne Runde, Diskussionsrunde gehabt hier. Und ich bedanke mich sehr herzlich bei Ihnen, dass Sie heute hier mit dabei waren. Wenn es noch Fragen gibt, dann hätten wir vielleicht auch noch die eine oder andere Minute. Aber ich gucke mal jetzt hört es wieder auf zu regnen. Also wenn es noch Fragen gibt, dann würde ich einfach das Mikrofon hier noch mal in die Runde reichen. Ich gucke mich mal um.
Herr Dahl hat seine besten Erdbeersorten genannt, aber Sänger Sengana wurden verkauft und wir fanden die immer am besten. Wie kommt es, dass Sie die nicht genannt haben?
Sänger Sengana, ja, das ist ja eine, also ich bin sozusagen mit Sänger Sengana groß geworden auf dem Erdbeerfeld, weil mein Vater und auch mein Opa schon, unser Namensgeber Karl, die haben ja für die Schwartauer Werke damals Erdbeeren angebaut. Als die gebaut wurden in Bad Schwartau, Opa Karl ist ja hier aus Bentwisch in Mecklenburg-Vorpommern 45 nach Ostholstein geflüchtet mit seinen Kindern. Mein Vater war dabei und dann wurden dort die Schwartauer Werke gebaut und die haben darauf bestanden, dass nur Sänger Sengana angebaut wird, weil die auch sehr, sehr aromatisch ist, diese Sorte. Allerdings ist die derart empfindlich, wer heute mal Sänger Sengana, man kann die auch immer noch kaufen im Gartencenter auch und so weiter. Das Problem ist, wir kriegen die noch nicht mal heil, selbst wenn wir nur 12 Stunden uns Zeit nehmen, vom Feld bis in den Verkaufsstand, weil die so weich und so super empfindlich sind, dass die für so einen Vertrieb nicht geeignet sind. Also wir sind es schon gewohnt, mit empfindlichen Sorten auch zu arbeiten, aber Sänger Sengana ist definitiv zu empfindlich. Insofern fällt die für uns leider aus. Aber privat im Garten ist es super, da kann man die einfach in eine kleine Schüssel pflücken und die paar Schritte bis in die Küche, das sollte man schaffen. Wahrscheinlich, weil die so hoch aromatisch ist, ist wahrscheinlich sogar die Wirkung von Sänger Sengana möglicherweise sogar gut.
So, weitere Fragen?
Und zwar, Sie meinten, dass es ja gar nicht so einfach war, Probanden zu finden. Und Sie erwähnten auch, dass ja auch weitere Effekte von anderen Lebensmitteln durchaus eine Rolle spielen können und dass die Leute, die sich hier vielleicht entscheiden, bei so einer Studie mitzumachen, generell ziemlich gesund leben. Sei es Ernährung, Sport, das volle Programm. Wie kontrollieren Sie denn oder wie diagnostizieren Sie denn, wie sich die Leute auch außerhalb des Erdbeerenessens verhalten?
Ja, ich fange mal an. Ganz wichtige Frage, das ist wirklich ein Problem aller dieser Studien, weil sie haben natürlich nicht einen absoluten Querschnitt der Bevölkerung. Das sind schon besonders interessierte Leute. Wir versuchen das zu kontrollieren mit allen Methoden, die man so hat. Also wir haben Fragebögen, Wir sagen den Leuten, dass sie möglichst nichts ändern sollen während der Studie. Deswegen sind wir auch so ein ganz bisschen zurückhaltend hier mit solchen Veranstaltungen, dass die Leute während der Studie nicht zu viel dann noch auf die Idee kommen, auch noch vielleicht Sport zu treiben, den sie vorher nicht getrieben haben. Also das ist aber nicht ganz einfach. Und drittens, wir haben auch eingeschränkt allerdings natürlich aus dem Blut Werte, wo man so ein bisschen kontrollieren kann, was die machen. Ja? Und dann sind die Gruppen ganz grob auch so verteilt, dass die vom Alter und auch vom Geschlecht gleich verteilt sind. Aber es ist nicht bis ins kleinste Detail jetzt aufgeschlüsselt, weil das bei der Zahl nicht geht. Ja? Aber wir versuchen das, soweit es geht, zu kontrollieren. Aber ein ganz wichtiger Punkt, den aber jede dieser Studien inne hat. Ne?
Ja, ich meine, es ist schon richtig. Es wäre schön, wenn man weite Bevölkerungsschichten erreichen könnte mit sowas. Und eigentlich ist bei einer Lebensmittelstudie schon die Idee, das ist erschwinglich für jeden. Na, und wenn wir da, vielleicht kommt das auch dann irgendwann in größere Zeitung, Bildzeitung oder wie auch immer. Und wir haben damit vielleicht dann einen kleinen, ganz kleinen Effekt auf die Bevölkerungsgesundheit, wo wir da wieder bei der Gesundheitspolitik sind.
Ja, damit haben wir die Schlagworte nochmal zusammengefasst vom Anfang unserer Diskussionsrunde. Ich bedanke mich da nochmal ganz recht herzlich bei Ihnen hier, dass Sie heute hierher gekommen sind am Sonntagnachmittag, dass Sie den Fragen zur Verfügung gestanden haben. Und ich gebe Ihnen gleich nochmal, oder Sie haben ja das Mikrofon. Und ich danke aber auch erstmal noch allen, die hier mit im Regen ausgeharrt haben, zugehört haben und vielleicht auch mit der einen oder anderen Idee heute nach Hause gehen.
Ja. Dankeschön, ich bin nur neugierig. Sind irgendwelche Teilnehmer der Studie hier dabei? Ich muss eben die Hand heben. 1, 2, 3, 4, 5, okay. Ja, wir bedanken uns bei den Teilnehmern dafür, dass sie das so gut und treu machen, entsprechend unseren Vorschlägen, soweit sie das können. Vielen Dank.